Hallo und herzlich willkommen zum Netzpolitik-Podcast NPP. Das ist die 220. Folge und mein Name ist Serafin Dinges. Es ist passiert. Donald Trump wurde der Twitter-Account weggenommen. Am 6. Januar ist die Beziehung zwischen Trump und seinen AnhängerInnen eskaliert. Nachdem sie sich jahrelang gegenseitig genährt und ermächtigt haben, stürmten seine AnhängerInnen das Kapitol in Washington DC, während drinnen gerade Bidens Wahl zum nächsten Präsidenten der USA bestätigt wurde.
Good evening, I'm Judy Woodruff. On the NewsHour tonight, chaos at the Capitol. A mob supporting and encouraged by President Trump stormed the U.S. Capitol, breaking windows, pushing through police with shots fired inside.
Die Abgeordneten mussten in die unterirdischen Gänge fliehen, aber als sich das Chaos etwas gelegt hatte und sie wieder an die Oberfläche kommen konnten, war der Tenor klar. Einen Angriff auf das Regierungsgebäude hätte es ohne Trumps hetzende Falschaussagen nicht gegeben. Aussagen, die Trump oft und gerne auf Twitter verbreitet hat. Während bei den Demokraten schnell von einem zweiten Amtsenthebungsverfahren die Rede war, erhöhte sich auch der Druck auf große Tech-Firmen, Trumps Account zu sperren. Einen Tag später war es soweit. Facebook hat den Auftakt gemacht. Am Freitag kam dann Twitter dazu. Trumps Accounts wurden gesperrt. Nachdem er auf andere Accounts ausweichen wollte, wurden auch diese gesperrt.
Donald Trump hat wichtige Kommunikationskanäle zu seiner Anhängerschaft verloren. Auch sein Twitter-Account ist dauerhaft gesperrt. Das private Unternehmen sagt
we ever have to struggle with the responsibility of how best to ignore his tweets. After today,
in the past minute, Twitter has announced it is cutting off President Trump's ability to post on the social media site.
Über die nächsten Tage wurde Trump aus immer mehr Plattformen ausgeschlossen. Im Laufe der Woche löschte Twitter 70.000 Accounts, die in Verbindung mit der QAnon-Verschwörungstheorie standen. Und am Wochenende erreichte die Deaktivierungsflut ein neues Level. Amazon Web Services hat Parler die Serverinfrastruktur abgedreht. Die Plattform war für viele Rechte eine Ausweichmöglichkeit zur Kommunikation und Vernetzung geworden. Davor hatten bereits Apple und Google die App aus ihren Stores genommen, was dann witzigerweise dazu geführt hat, dass die App Parler mit O statt E sich jetzt unvorhergesehener Beliebtheit erfreut. Auch wenn sie mit Parler nichts zu tun hat. Ein ereignisreicher Moment also, mit vielen Implikationen und Widersprüchen. Die einen begrüßten es, wenn auch missmutig, dass demokratiefeindlichen Kräften endlich die Stirn geboten wird. Die anderen waren misstrauisch oder sprachen schlichtweg von Zensur. Mittlerweile sind viele dieser Plattformen so groß, man möchte fast sagen systemrelevant, dass ein Ausschluss auch als Beschneidung der Meinungsfreiheit gesehen werden kann. Eine erste große Kritikerin der Entscheidung war Angela Merkel.
Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht von elementarer Bedeutung und in dieses Grundrecht kann eingegriffen werden, aber entlang der Gesetze und innerhalb des Rahmens, den der Gesetzgeber definiert, nicht nach dem Beschluss der Unternehmensführung von Social-Media-Plattformen. Unter dem Aspekt sieht die Bundeskanzlerin es als problematisch an, dass jetzt die Konten des US-Präsidenten dauerhaft gesperrt wurden.
Und diese Unsicherheit oder dieser Widerspruch, die Situation einfach nur gut oder schlecht zu finden, war auch am Montag in unserer Redaktionssitzung zu spüren. Als wir darüber geredet haben, wie wir über die Entwicklungen vom Wochenende berichten wollen und welchen Fragen wir und alle JournalistInnen uns jetzt, nach 4 Jahren Trump, vielleicht endlich mal stellen müssten. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Vielfalt der Fragen vielleicht wichtiger ist als eindeutige Antworten. Deshalb habe ich mich am Donnerstag mit Constanze und Ingo getroffen, um die Stimmung aus der Redaktionssitzung einzufangen. Im Holodeck unseres Büros, bei offenen Fenstern und reichlich Abstand, habe ich die beiden gefragt, was ihnen zuerst durch den Kopf gegangen ist, als sie von Trumps Accountsperrung gehört haben.
Ich glaube, das erste war, wie lange wird er da gesperrt? Am Anfang war ja nicht klar, dass es eine generelle Sperrung sein würde. Und was die Begründung ist natürlich, ich glaube, das haben viele andere Menschen auch gedacht, erstmal lesen, was schreibt Twitter jetzt von der Begründung dazu, denn die Forderung, Trump quasi dieses Organ zu nehmen, war ja schon lange mal entstanden. Und zwischendurch hatte Twitter beschlossen, diese sogenannte Newsworthiness als Begründung zu nehmen, also die Tatsache, dass jemand quasi Neuigkeitenwert erzeugt auf der Plattform, würde ihn ausnehmen von den Regeln. Und warum das jetzt nicht mehr gelten sollte, war schon interessant zu lesen. Dass eine Kettenreaktion entstehen würde, war ja am Anfang nicht ganz klar. Da ging es am Anfang nur um Twitter und Facebook.
Genau, ich habe mich tatsächlich auch als erstes gefragt, warum jetzt?
Und war die Begründung überzeugend?
Nein. Also klar, sie war, also ich, die Gründe, die angeführt werden, es sind ja durchaus auch unterschiedliche Gründe bei unterschiedlichen Plattformen. Ist ja tatsächlich ganz interessant, sich das mal anzugucken. Aber ist oberflächlich schon überzeugend, aber das wäre es auch schon gewesen vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Also ist ja ein Politiker, der lange Jahre die Plattformregeln eigentlich gegen die Plattformregeln verstoßen hat. Und deshalb stellt sich die Frage eben, warum jetzt dann eigentlich erst recht? Und es ist natürlich klar, warum jetzt? Also das schreiben die nicht in die Begründung, aber warum jetzt? Weil Trump nun wirklich seine präsidiale Macht verloren hat und es jetzt sozusagen ein safer Schritt ist oder ein weniger gravierender Schritt ist oder ein leichterer Schritt für die Plattform ist, ihn zu löschen. Das ist jedenfalls meine Lesart. Ist jetzt einfach ungefährlicher.
Ja, es ist ja so ein richtiger Domino-Effekt entstanden, wie du gesagt hast. Erst hat Twitter begonnen, dann Facebook, dann YouTube, dann Snapchat, dann Instagram, sogar Pinterest hat ihn geblockt. Ich weiß nicht, ob Trump jemals auf Pinterest unterwegs war, aber dort ist er jetzt auch geblockt. Das Argument war ja immer, wenn man auf einer Plattform geblockt wird, hat man immer noch andere Möglichkeiten, an die Öffentlichkeit zu gelangen. Stimmt das Argument denn immer noch, wenn sich jetzt plötzlich sozusagen die gesamte Bandbreite an Silicon Valley gegen eine Person stellt, dass man da nicht mehr von Zensur sprechen kann?
Ich weiß es jetzt nicht, ob man es so allgemein sagen kann. Im Fall Trump jedenfalls stimmt es trotzdem immer noch, einfach weil er eine Medienpersönlichkeit ist, weil er Reichweite hat, auch ohne soziale Netzwerke, weil er auch immer noch Plattformen zur Auswahl hat, auf die er, also die ihn nicht gesperrt haben. Jetzt ist Parler hat gerade andere Probleme, aber das Netzwerk Parler wäre so ein Beispiel. Und er hat es ja schon selber angekündigt. Also er ist ja ein schwerer Magnat. Im Zweifelsfall kann er sich auch selber eine Plattform aufbauen. Also zumindest im Fall von Trump stimmt das auf jeden Fall. Der hat noch genug Reichweite, Plattform, finde ich.
Na, ich glaube, es geht über die Plattform mittlerweile hinaus. Und diese Kettenreaktion fand ich schon ein bisschen überraschend. Also einen Tag später wurde ja zum Beispiel von dem Mail-Provider gesprochen. Der schickt ja immer sehr viele Massenmails rum. Also ich habe mal gelesen, dass es ungefähr, also über 2000 im Jahr sind über seine Netzwerke. Also da ist ja ein bisschen mehr geschehen. Und bei Parler-Beispiel, was Ingo gerade ansprach, da ist ja der Zusammenhang eigentlich nur marginal. Da geht es ja nicht wirklich um einen Trump-Account, sondern da geht es ja darum, dass Amazon damit eigentlich dieses ganze Netzwerk aus dem Netz entfernt hat. Also da ist, glaube ich, nochmal ein Schritt mehr entstanden, als nur die Plattform in klassischer Weise jemanden die Reichweite auf einer bestimmten Plattform zu nehmen, sondern ihm eine infrastrukturelle Problematik vor die Füße zu werfen. Natürlich, klar, das ist Trump, er ist der amtierende Präsident, er ist ein gewählter Präsident und kann auf andere Medien zugreifen. Ja, wenn er was sagt, dann hat er immer noch die Macht, dass er gehört wird, aber das wird ja in wenigen Tagen enden. Ich finde die Reaktion, ich finde sie irgendwie verständlich, denn wenn etwas wie dieser Vorfall am Kapitol passiert in einer hochbewaffneten Gesellschaft, dann müssen sich die technologischen Konzerne, die ihm diese Plattform geben, solche Fragen stellen. Aber für uns auf dem anderen Teil zu sagen der Erde, die diese Plattform auch benutzen, die aber eine andere Jurisdiktion haben und die nicht bis an die Zähne bewaffnet sind, müssen uns natürlich ein bisschen mehr Metafragen stellen. Also wenn ein paar schwerreiche Typen beschließen können, den nehmen wir von unseren Plattformen und zwar nicht nur im Sinne der Kommunikation, sondern auch gleich noch gegen andere, ich sag jetzt mal, eher infrastrukturelle Plattformen wie Impala oder sein Mail-Anbieter, wird das für mich schon ganz schön fragwürdig. Das hat noch einen anderen Grund. Für mich ist es halt auch die Frage, ob man damit diejenigen, die er aufstachelt, die er mit diesem ganzen, mit der Verrohung der Sprache, die er letztlich zu einer Bewegung gemacht in den USA, wo die hingehen, wo bleiben die? Die sind ja nicht weg, sozusagen, wenn man diesen Typen entfernt. Zumal da eine ganze Reihe auch von anderen Spitzenpolitikern stehen, die sich eher in die quasi in dieselbe Reihe stellen lassen. Die mögen zwar nicht so eine Narzissten sein wie diese Person selbst und die mögen vielleicht ein bisschen weniger verrohte Sprache benutzen, aber letztlich sind sie ja seine Enabler. Da tue ich mich schwer mit. Ich glaube halt einfach, dass diese Form von Deplatforming gegen ja, diesen Politikstil und Populismus, den der verkörpert, leider nicht viel bringen wird. Und für uns als Kollateralschaden hier in Europa, ja, das sind ja nicht, ist ja nicht unsere Gesetzgebung, das ist nicht unser Präsident, halte ich das für fatal. Insofern können wir nur abwarten, wie die Amerikaner da weiter noch drüber debattieren werden.
Ich finde die Frage nach dem Effekt, also würde es überhaupt den gewünschten Effekt haben, total spannend. Ich würde sie am liebsten noch einmal kurz zurückstellen, weil ich noch grundsätzlicher beim Deplatforming bin und was bedeutet jetzt eigentlich dieser Schritt. Ich finde es halt schon aber auch wichtig, an der Stelle darauf hinzuweisen, es ist ja jetzt kein, Deplatforming ist jetzt kein neues Phänomen. Es trifft das erste Mal den US-Präsidenten, es trifft das erste Mal Donald Trump, aber wir haben die, auch wenn es da dann nicht die Plattformen genannt worden ist, schon auch immer gesehen, dass die Plattformen anderen den Saft abdrehen oder den Zugang abdrehen. Sexworker in die Arbeit dort schwer machen, kurdische AktivistInnen, haben wir bei Netzpolitik drüber geschrieben.
Ich glaube, der erste Fall war sogar WikiLeaks, ne?
WikiLeaks, genau, danke. So, das heißt jetzt, es ist jetzt ja auch kein total neues Phänomen. Ich frage mich aber trotzdem, ob ich tue mich noch mit dem Begriff Deplatforming ehrlich gesagt so ein bisschen schwer, weil es letztendlich geht es doch eigentlich darum, dass Regeln durchgesetzt werden und Konsequenzen und es Konsequenzen hat, wenn Leute gegen die Regeln verstoßen. Das kann man jetzt, würde ich im Fall von WikiLeaks und so weiter mal anders sehen an der Stelle. Aber bei Trump ist es ja nun mal so. Es geht ja nicht darum, jetzt zu definieren, was darf ein Politiker, was darf eine Politikerin sagen, sondern es geht letztendlich, wird der jetzt einfach nur behandelt wie normale NutzerInnen auch. Und dieses Privileg, okay, es gibt eine Newsworthiness, wenn er was, wenn er lügt und dann darf, deshalb darf er das auch machen, hat er dann jetzt verbüßt sozusagen. Deshalb weiß ich nicht, ob die Plattforming klingt so nach einem strategischen Move. Da ist, natürlich erhoffen sich das einige, dass man sozusagen der neuen Rechten, der extremen Rechten im Netz die Plattform zu mobilisieren und sich organisieren entziehen kann. Aber eigentlich ist es ja kein politisch motivierter Schritt an der Stelle, sondern es geht darum, dass wenn jemand gegen die Regeln verstößt, gegen die dann Konsequenzen zu tragen hat. Und das ist jetzt an dieser Stelle auch der US-Präsident, der gewählte.
Ja, das stimmt schon. Also wenn man auch die andere Fälle betrachtet, auch Fälle vor allen Dingen, wo man politisch möglicherweise derselben Meinung ist und nicht ein Gegner, ein politischer, was bei uns zumindest in der Redaktion bei Trump so ist, also ich meine, hier sind keine Trump-Fans, dann stellt sich das Problem oft anders dar. Das eine ist, dass ich sagen würde, der Verstoß von Regeln hat nicht nur mit dieser Newsworthiness zu tun, den hat ja Twitter quasi selber erfunden, ja, diesen Ausnahmegrund, sondern hat natürlich auch damit zu tun, wie viele Leute einem Menschen folgen. Und bei Trump sind das nun mal viele Millionen, ja. Und das sind ja nun nicht alle Fans, sondern ein Teil von diesen Leuten folgt ihm natürlich, um zu wissen, was er sagen will. Ja. Halte ich für ausgesprochen schwierig, diese Form von Schweigen sozusagen zu erpressen. Ja. Natürlich wird der, jetzt nachdem er das Amt dann abgibt, nicht mehr so häufig in den Medien vorkommen, in den amerikanischen vor allen Dingen, wie noch zuvor. Davon würde ich ausgehen. Aber der kann natürlich trotzdem nach wie vor bei jedem Fernsehsender anklopfen und die werden ihm eine Plattform geben. Ja, ist ja nicht so, dass deshalb die Leute, die vielen Millionen, die ihm gefolgt sind, ihn nicht mehr anhören können. Dennoch, ich tue mich schwer damit, dem einfach den Saft abzudrehen. Zumal der nicht nur eine kurze Sperre war, was ja normalerweise bei den Regeln so ist, ne, sondern sie haben ja hier eine Sonderausnahme gemacht und gesagt, das ist jetzt erstmal permanent. Puh. Das Letzte, was ich dazu sagen würde, ist, dass ich schon nochmal einen großen Unterschied sehe, ob jemand so Hasshetze bis hin zu Gewalt äußert. Macht für mich einen Unterschied, ob es ein gewählter Volksvertreter ist. Das kann man jetzt doof finden, dass dieser grenzdebile Mensch da irgendwie wirklich gewählt wurde, aber das ist der gewählte US-Präsident. Egal, was man von dem Wahlsystem hält, da habe ich einfach Probleme mit, ja, denn da stellen sich natürlich ein paar Leute, die einfach mit ihrer technischen Plattform die Macht haben, als so eine Art Überentscheider hin. Vielleicht ist es auch nur so ein Magengefühl, ja. Ich will jetzt auch nicht immer so als dieser Trump-Verteidiger dastehen, aber vielleicht bin ich auch zu libertär dafür, aber mir dreht sich bei sowas, krampft sich eher der Magen zusammen, weil ich mir einfach so viele andere Fälle überlegen kann, wo die die Macht eben so hätten.
Diese Macht kommt natürlich einerseits, die Trump auf Twitter hat, davon, dass er wie viele Millionen, zig Millionen Follower auch immer hat, aber andererseits ja auch einfach von Journalisten und Journalistinnen, die diese Aussagen von ihm multiplizieren. Was würden wir uns denn wünschen? Das war natürlich auf Netzpolitik nicht so ein großes Thema, dass jeder Trump-Tweet zu einem Artikel wurde, aber was würden wir uns denn wünschen, dass im Journalismus jetzt ein bisschen neu gedacht wird? Vielleicht, was würden wir uns denn jetzt wünschen, dass wir daraus lernen?
Na, da würde mir schon einige einfallen, muss ich ehrlich sagen. Und eine ist, was wir gesehen haben in den letzten 4 Jahren, ist natürlich so eine Entwicklung, diese Verrohung der Sprache, auch diese Simplifizierung, die der ja verkörpert, zu übernehmen. Das hat, finde ich, die Berichterstattung getan. Man hätte sich davon immer noch stärker abgrenzen können. Ich bin zum Beispiel überzeugt davon, dass dieses Projekt, was die New York Times erfahren hat, die Lügen von ihm immer wieder, auch über 4 Jahre lang immer wieder aufzuschreiben, ganz wichtig ist. Aber die Mehrheit der Medien hat sich letztlich doch angepasst und letztlich auch übernommen. Und dann haben wir, wenn man das auf deutsche Medien beziehen will, finde ich auch noch den Effekt, dass Social Media Tweets eben wortwörtlich jetzt eingebettet werden und man dann auch eine wortwörtliche Übersetzung macht. Das hieß, dass man die Sprache von Trump übernommen hat. Das heißt, man hat ihn nicht paraphrasiert, sondern genau diese Wörter übernommen. Das finde ich teilweise, also ohne eine Kommentierung, finde ich das falsch.
Ja, ich finde, Sprache ist das eine dabei, aber es geht ja auch um die Inhalte und auch um sozusagen Fakten und oder Lügen an der Stelle. Und deshalb, finde ich, berührt es auch eben das Grundverständnis dessen, was eigentlich Journalismus ist an der Stelle. Das finde ich, hat man jetzt eigentlich, ja, hat man durchaus auch eine Entwicklung und einen Lernprozess gesehen, dass es eben eigentlich im Journalismus nicht darum geht, einfach eine Plattform zu geben und wiederzugeben, was hat jemand gesagt, und dann im Zweifelsfall auch alles wiederzugeben oder auch in der gleichen Sprache wiederzugeben oder dann noch irgendwie alle Positionen abbilden zu müssen, sondern tatsächlich der Journalismus hat auch die Aufgabe einzuordnen an der Stelle und im Zweifelsfall dann eben auch dazu zu sagen, wenn man lügt. Und das fängt aber eben bei sehr kleinen handwerklichen Sachen an, zum Beispiel, was schreibe ich in die Überschrift? Also Wie sieht eine Überschrift aus? Wiederhole ich die Lüge, Trump says, oder schreibe ich dazu, Trump lügt über? Das ist sozusagen eine handwerkliche Frage, aber da fängt es auf jeden Fall an.
Ich finde das übrigens auch schwer. Also ja, genau. Das habe ich auch an mir selber gemerkt. Am Anfang haben wir alle noch gedacht, naja, der wird sich bestimmt ein bisschen mäßigen. Also zumindest war das mein Gefühl. Das kann ja nicht so weitergehen, wenn der ernsthaft jetzt der Amtsinhaber wird. Aber mit den Jahren, ich denke, das ist schwer, weil man hat sich auch daran gewöhnt, wie krass der spricht. Und im Wahlkampf habe ich immer noch gedacht, naja, Crooked Hillary, also der hat ja so Begriffe gesetzt, die eigentlich schon weit unter der Gürtellinie sind. Aber dass er das fortführt, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da hätten sich auch gerade Englischsprachige, aber ich denke auch alle Journalisten, hätten sich mehr dagegen stemmen müssen. Wir müssen uns da, finde ich, auch an die eigene Nase fassen. Wir haben jetzt hier so, ich sage jetzt mal die CDU-Kandidaten, gerade der eine, der lässt ja auch sprachlich einiges ab. Ich denke, da müssen wir alle aufpassen, dass wir nicht in dieselbe Falle woanders laufen und so eine Quasi-Populisten uns großziehen. Wir haben jetzt ein bisschen den Elefant im Raum nicht besprochen. Also ich meine, am Ende haben sich die großen Tech-Konzerne natürlich ihr Monster selber gezüchtet und gefüttert. Ne? Also so eine grenzdebilen Populisten wie Trump haben natürlich auch diese Plattform und deren Funktionsweisen benutzt und auch perfektionistisch benutzt, ja.
Ich will das nochmal aufgreifen, die Rolle der sozialen Medien in der Entstehung von einem Trump. Das ist eben eines der, finde ich, der Grundprobleme, über die man reden sollte, auch wenn wir jetzt das Deplatforming, ich finde, das lenkt so ein bisschen immer ab, diese Deplatforming-Debatte, deshalb fände ich da eigentlich einen Perspektivwandel ganz sinnvoll, nämlich schon auch die Frage, wer hat Zugang dazu und wer nicht und wer kann eigentlich teilhaben an dieser Öffentlichkeit. Es ist ja eben so, dass Trump und Co., indem sie eben diese Mechanismen, die Algorithmen so gut bespielt haben, die eben auf die Interaktionsrate setzen, vor allen Dingen das, was viel Reaktionen hervorlöst, sei es nur positive oder negative, wird eben belohnt von den Algorithmen, vom Newsfeed-Algorithmus bei Facebook beispielsweise, bekommt eben mehr Reichweite. Das führt eben zu einer Öffentlichkeit, in der skandalisierende Inhalte, der emotionalisierende Inhalte, in der spaltende Inhalte, in der Hass deutlich belohnt wird sozusagen von den Mechanismen. Und das wiederum führt zu einer Öffentlichkeit, ja, in der sich bestimmte Gruppen nicht wohlfühlen, in der sich bestimmte Gruppen nicht äußern können. Das heißt, wir reden jetzt die ganze Zeit davon, dass Trump sozusagen seine Plattform verliert, aber es gibt eben Leute, die genau aufgrund der Tatsache, wie die sozialen Medien funktionieren, wie diese Öffentlichkeit dann jetzt eben strukturiert ist, gar nicht sich mehr trauen, teilzuhaben an diesem Diskurs. Marginalisierte Gruppen, ganz unterschiedliche Gruppen, auch immer wieder von Frauen sozusagen, zeigen Studien, dass sie sich teilweise zurückziehen aus bestimmten Öffentlichkeiten, weil sie eben so angefeindet werden. Und das ist ein Klima, das die sozialen Medien durch ihre Funktionsweise, durch ihr Geschäftsmodell sozusagen mit befeuern. Und das gerät so ein bisschen aus dem Blick, wenn wir jetzt nur immer, ist natürlich auch klar, wenn der US-Präsident die Plattform verliert, aber es gibt eben Leute, die haben diese Plattform gar nicht oder können gar nicht gleichmäßig teilhaben,
gleichberechtigt teilhaben. Es gibt sogar noch eine dritte Gruppe eigentlich, wie man immer an dem Beispiel von den Sexworkerinnen sieht. Mhm. Also die sind ja sozusagen von den Policies dieser ganzen Disney-Plattform sowieso schon immer raus, weil das gilt als also es ist jenseits des Tabus und die sind immer ganz und gar raus, also die dürfen nicht mehr teilnehmen und gut, aber darüber wird ja sowieso sehr wenig gesprochen und die können sich ja sozusagen auch die Finanzierung, die sie über diese Plattform machen, dann nicht mehr leisten, also na gut. Wir werden noch, glaube ich, lange über verschiedene Beispiele reden können. Trump bleibt letztlich einmalig, nicht wahr?
Vielleicht können wir uns einigen auf als Mindestmaß, was passieren muss, ist, dass es eben klarere Regeln, Kriterien gibt, dass sie eben auch nicht unterschiedlich angelegt werden auf unterschiedliche Gruppen oder auf unterschiedliche Leute, sondern dass PolitikerInnen beispielsweise dann anders behandelt werden, sondern dass es eben wirklich transparente, nachvollziehbare Kriterien gibt, sodass alle wissen, nach welchen Regeln gespielt wird, dass nach den gleichen Regeln gespielt wird, dass sie gleich durchgesetzt werden und dass es eben wirklich Möglichkeiten gibt,
Ja, das ist eine wohlfeile Lösung, aber wir wissen natürlich, dass es technisch so nicht geht. Weil bei der Größe der Plattform kann das nur halbautomatisiert laufen und das wissen wir alle, ist keine gute Lösung. Also klar, wäre schön, ist halt Utopia bisher. Utopia finde ich jetzt nicht verkehrt, aber faktisch ist es doch so, wenn man das ernsthaft wollte, übersteigt die Möglichkeiten, die diese Netzwerke haben, wenn sie ernsthaft Inhalte auf diese Weise interpretieren und bewerten wollen.
Ja, Zuckerberg sagt ja immer, AI wird das machen, die sind bald soweit, dann kann die AI das alles. Davon gehen wir mal nicht aus. Und es stimmt, deshalb ist es auch umso wichtiger, dass es ja Möglichkeiten gibt, Widerspruch einzulegen, ich glaube, wir kommen nicht, ich meine, das ist ja wirklich eine Debatte, die wir jetzt auch schon lange führen mit dem NetzDG und so weiter. Wir kommen nicht drumherum, dass die sozialen Netzwerke auf eine gewisse Art und Weise sozusagen Meinungs- oder Diskurs-Sheriffs spielen, einfach weil sie die Plattform stellen, die Infrastruktur stellen und damit auch die Regeln festlegen. Aber das darf halt nicht losgelöst passieren von sonstigen gesellschaftlichen Debatten und eben Regeln. Und vor allen Dingen darf sich auch der Staat nicht ausruhen.
Ich fürchte, wir werden hier keine gute Lösung finden, Serafin, falls du gedacht hast, wir finden eine.
Ich wollte nicht mehr von euch als die richtigen Fragen.
Ich glaube, da werden wir noch ein Jahr drüber reden.
Ja, es ist einfach ein krasses Dilemma. Wir wollen nicht, dass es Plattformen sind, die entscheiden, was gesagt werden darf. Wir wollen aber auch nicht, dass es die Staaten sind, die entscheiden, die das alleine entscheiden. So, und
wir wollen auch nicht, dass es Software alleine entscheidet.
Genau, wir wollen nicht, dass es Software alleine entscheidet. Ich glaube, es gibt, also historisch gesehen, wenn wir auf die Geschichte der Medien gucken, dann gibt es natürlich immer Medieneliten oder eine gewisse Medienmacht in bestimmten Händen. Aber bei Zeitungen sozusagen, das ist ja eigentlich das Schöne an den sozialen Netzwerken gewesen oder am Grundgedanken der sozialen Netzwerke, dass sie eigentlich eine Demokratisierung der politischen Öffentlichkeit mit sich bringen, weil eben nicht mehr nur RedakteurInnen von Zeitungen und reiche VerlegerInnen als Gatekeeper fungieren und sozusagen entscheiden, was wird überhaupt hier zur Nachricht und was wird nicht zur Nachricht und wie wird drüber gesprochen, was ist der Meinungskorridor, den wir hier irgendwie zulassen, sondern dass es alle können mit ebenso tollen Effekten wie das, die wir gesehen haben, dass es tatsächlich dann auch breite Proteste gibt, die Themen in die Öffentlichkeit spülen, die sonst dort nicht vorgekommen sind, sei es nun MeToo und Aufschrei in Deutschland, also die sexualisierte Gewalt, das Thema oder auch Black Lives Matter. Das ist ja eigentlich das, warum wir soziale Medien so toll finden, weil sie dieses Potenzial ja immer noch haben.
Ja, leider sind sie nur durchsetzt mit Kommerz, Werbung und Tracking. Wenn wir uns das mal wegdenken würden, hätten wir vielleicht das Utopia, wo wir gerne hinwollen.
Du sagst ja eigentlich auch immer Werbeplattform zu denen, oder? Du sagst ja gar nicht, dass es soziale Netzwerke sind, sondern Werbeplattformen.
Ja, sind sie doch.
So ist es, ja.
Es könnte so schön sein. Ja, Ingo, Constanze, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, sehr gerne. Wir haben jetzt leider nicht, wie wir es sonst immer machen, die Lösung für alle Probleme bereitgehalten, aber wir haben zumindest das Problem erörtert und greifbar gemacht.
Aber wir sollten das vielleicht mal in 2 Jahren wiederholen oder so und dann mal nochmal wie mal auf diesen Vorfall gucken.
Ja, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht müssen wir es irgendwo vergraben und vom Netz nehmen.
Hey, komm, also den Trump-Vorfall wird es wahrscheinlich nicht nochmal geben, oder?
Das waren Constanze Kurz und Ingo Dachwitz aus unserer Redaktion. Egal, ob es jetzt noch einen Trump geben wird, mit dem, den wir haben, sind wir noch nicht ganz fertig. Über die ganze Woche hinweg haben sich die Kommentare und die neuen KommentatorInnen überschlagen mit immer wieder neuen Takes der Situation. Von einer nie dagewesenen Welle an Accountlöschungen war die Rede und von Zensur. Eine, die die sozialen Medien nicht nur aus ungesunder Codependenz verfolgt wie ich, sondern auch beruflich, ist Gillian C. York. Sie ist Direktorin für internationale Meinungsfreiheit der Electronic Frontier Foundation. Ich habe sie gebeten, die Situation mal ein bisschen einzuordnen. Das Gespräch ist auf Englisch, danach geht's wieder auf Deutsch weiter. So, it's happened now. Trump's Twitter account was suspended. What was your initial reaction to hearing about the news?
I think my initial reaction to hearing this was kind of cynical. Maybe a little bit of what took you so long mixed with some Schadenfreude, but also, of course, concern about the implications that this has for users the world over, who will often suffer under these policy regimes much more than a major politician would.
Yeah, plenty of commentators have long pointed out that Trump's tweets have violated Twitter's policies in the past. This is maybe an obvious question, but why ban him now? What do you think?
Yeah, I think, you know, Trump is definitely held to a different standard than not just regular users, but also other politicians around the world. So I think why now? I'm going to be really cynical and say that the companies have very little to lose at this point. Trump's going to be out of office next week, so there's not even a financial loss here. I think that what took them so long was really the fact that banning him before would have caused a lot more political issues for them. And so waiting until just now is rather convenient, I would think.
So they were afraid of consequences in the past?
Yeah, I think afraid of consequences from his government, but also from the broader public. And I mean, I think that there are, you know, I'm not an expert on these matters, but I think there are certainly arguments to be made that banning him sooner might have caused more violence from his supporters.
And so people are now saying that this is the largest purge of online accounts in history and like nothing like this has ever happened before. And it's also a clear example of bias in social media companies. And you've been watching big tech and their enforcement of policies for a while. So what did the newly minted commentators get wrong?
First, that this was the biggest purge. So the biggest purge that I'm aware of happened in 2018. It was primarily, and this was on Twitter, of course, where Twitter was primarily going after Islamic State members and supporters, but they also caught up a whole bunch of other people in that net. It was reported as fake accounts, but actually there were a number of other people who were swept up in that purge. So this is, and that purge included, multi-millions rather than just 70,000 users. So I think it's kind of rich to suggest that this is the biggest one. Of course, there are other mistakes that are being made right now as well. The idea that this sets a precedent, not true unless the precedent is, you know, about a sitting US president. As I said before, these platforms have taken down other politicians in other countries previous to this, in Myanmar, in Lebanon, in Iran, as well as other countries. And then the other one is just the idea that this marks new territory. I think that people have very short memories. And, you know, while I definitely have big concerns about like Amazon Web Services kicking Parler, which again is a horrible site, but I think the precedent there is difficult. It's not really a precedent. A lot of people forget that 9 or so years ago, Amazon Web Services kicked WikiLeaks off without, you know, any kind of legal order to do so, and really in line with what the U.S. government would have wanted at the time. So I think we'd, you know, have to remember the history and learn from it when we're looking at this current moment.
So it might not be a precedent, but it's probably still like one of the most, in terms of media attention, it's one of the more out there events. Snowden tweeted, for example, this will be remembered as a turning point in the battle for control over digital speech. You disagree?
No, I mean, I think think he's right. You know, I gave Snowden a little bit of flack for that because I know that he hasn't really been paying attention to this specific issue previously. You know, he is a very US-centric thinker. And so are a lot of the media that's reporting on this right now. You know, that said, I think it's still a big turning point, but we've got some really big previous inflection points from these companies as well. I talk about that a lot in my book, and some of the main ones that I've looked at are the Arab Spring and the aftermath of that, particularly the war in Syria. There was a lot of flip-flopping and decision-making around what sort of violent content was acceptable between 2011 and 2014. And that debate really kind of culminated or reached a peak, let's say, when the Islamic State beheaded James Foley and posted those images to YouTube and elsewhere. That really caused a shift in thinking. And another big one, of course, is the Trump presidency, as well as, you know, 2018 and the implementation of SESTA-FOSTA, which caused a greater crackdown on sex, sexuality, nudity, and sex work than we've ever seen before.
So if you say we need to learn from the past, what should we learn from past incidents?
Yeah, I mean, I think, you know, the biggest one for me is that these companies have way too much power. Of course, you know, what we do about that, there's a lot of different proposals out there right now. And I think that we needn't be hasty, as, you know, I think a lot of European governments have been in recent years. I think there's a lot deeper thinking that needs to happen and, you know, much more inclusive of folks around the world. But at the same time, you know, I think this does remind us that these companies are making these decisions in, you know, tiny rooms behind closed doors without input from the public, and sometimes without even input from diverse staff members of their own companies. And that, to me, is one of the biggest problems.
Big platforms have now, as you've already mentioned, proven time and again that they can be a great tool to incite violence by the wrong people. And Trump is obviously just an example. Like, as you said, Facebook played a vital part in the mass murder of Rohingya people in Myanmar. WhatsApp was linked to lynchings in India and so on. If we now give these platforms a benefit of the doubt and assume that something now happened and they have it an epiphany and now they want to change, so how could they change what they do and curb incitements of violence on their platforms?
Sure. So let me give you three things to answer that question. First, I mean, I think that they need to look to the excellent research being done by a great number of people. I can't name them all, but I think some of the best thinkers on this are folks like Dr. Joan Donovan. You've got great folks thinking about this at Microsoft Research. Tarleton Gillespie is a great thinker on this. But also, you know, dozens of folks from around the world have put out some really excellent research. And I work with a lot of these folks in a coalition. So first, you know, companies need to turn to the experts and bring them to the table. I think the second thing is that everything needs to be far more transparent than it is, both at the policymaking level and at its implementation. The Santa Clara Principles for Transparency and Accountability in Content Moderation, which we released with a coalition of groups in 2018 and are currently revising, set some basic standards for this. And the funny thing is that most of these companies, including Facebook, Twitter, and YouTube, have endorsed the principles but have not implemented them. Reddit is thus far the only company to do so. And to give you a third one, I realized I promised three. I think another big one is that these companies need to rethink who's in the room even internally in the first place, right? So we know that Facebook, a lot of the decision-making happens between one, two, three individuals. It's often Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Joel Kaplan, Monica Bickert, you know, a handful of folks, mostly white, all American. And, you know, as I point out in my book, there are times where they do bring other people into the room, but many of those people that I spoke to speak of being tokenized by the companies brought in to justify bad decision-making in other parts of the world. And that is really troubling. These companies, especially Facebook, also really love to play both sides. They'll speak to, you know, a right-wing group and a centrist group and say that they, you know, consulted with everyone, or they'll speak to a bunch of American organizations about a problem happening, you know, in sub-Saharan Africa. So diversity is absolutely key here.
So what do you think of initiatives like the Facebook Oversight Board that's been implemented, I think, like around a year ago, and so far only seen like a few cases, I think?
Yeah, you know, I think I spoke about this before it came out. I was really in favor of this kind of idea, and so I don't want to completely diminish its importance. I think that the Oversight Board is a step in the right direction, but the devil's in the details. And the way that the bylaws were constructed, the fact that the cases don't really set a precedent the way that, you know, jurisprudence traditionally would, all of those things are troubling, as well as the makeup of the board, which is more than 25% U.S. American and comprised primarily of the U.S. folks, at least, of First Amendment lawyers. There's only three or four people on the board that I would consider to be real content moderation experts. And so I think that the composition is troublesome. That said, I know that they're doing outreach now to bring more folks onto the board, and that they seem to be specifically emphasizing some qualities that I would find really important there, including, you know, youth and you know, emphasizing people of color and different gender diversity. And so I think they're moving in the right direction, but I'm still a bit wary of that being seen as a panacea.
Yeah, isn't the issue with this and also with subscribing to certain transparency rules still the problem that it's sort of in the hands of the companies themselves? Is there any way around outside regulation from governments or otherwise? And what could that look like?
Yeah, I think it's possible. You know, I think we're only in the beginning stages of starting to think about this. And to be really honest with you, I'm wary of giving straight answers on this because I don't think that they should come from me. The whole point is that they should be coming from a diverse range of people. That said, you know, this is the beginning of that process. And I think that now's the time to get the right people in the room to hear a diversity of opinion, to bring this into a much more democratic process, and to get it nailed down for moving forward. Now, of course, I mean, I can certainly offer my recommendations. Number one, I think it has to be multi-stakeholder. This can't be companies and governments or companies or governments. It needs to include academia. It needs to include practitioners, advocates, and most importantly, users of these platforms.
So if we talk about a diversity of opinion, doesn't someone then again have to decide what diversity of opinions is acceptable? I assume we don't want, I don't know, the most ardent QAnon defenders in that opinion hearing, do we?
Yeah, I mean, that's the problem with democracy and governance, I think, right? So yeah, I mean, of course, you're still going to be limiting or excluding certain people from the room. But the thing is that when you kind of step backwards and look at this globally, the idea that the QAnon folks have been given all of this legitimacy over the past few years while whoever the U.S. designates as a terrorist has been ultimately erased and completely thrown in the bin of history by these platforms, that already kind of illustrates the problem to me. Now, don't get me wrong, I'm no ISIS supporter. And frankly, I mean, I think that, you know, a terrorist is a terrorist, whether they're on the right, the left, or coming from a religious background. But nevertheless, we know that governments and companies alike view certain people of certain skin colors and backgrounds as terrorists, while the other ones are seen as legitimate. And so when we make decisions about who can be in the room, you know, let's start from some basic human rights principles of nonviolence.
There are companies that sort of provide infrastructure for a lot of the internet. You mentioned AWS, Cloudflare, removed 8chan from its services last year, I think. Should those companies be regarded differently from, for example, Twitter? Like, do you have a different opinion on how they should deal with stuff like that?
Yes. So I think, you know, this is a really complex topic and one that I don't consider myself to be the expert on, but which I have worked on. So I'll do my best here. So we think of this as kind of the tech stack with different layers occurring in the stack. Now, the way that these layers are viewed is that like internet service providers are considered kind of core internet providers, whereas at the other end of the stack, I always forget which is top and which is bottom, but at the other end of the stack is the platforms like Twitter and Facebook that host user-generated expression. Those platforms are kind of less important in terms of ensuring that different, you know, folks stay up. And I would say that, you know, EFF's position on this is that while we're definitely concerned about a lot of the takedowns that these platforms engage in and the sort of imbalance of power, at the same time, most people who are kicked off of Facebook have somewhere else to speak. It's not the only place. Whereas when we look at content delivery networks, ISPs, web hosts like Amazon, they're so deeply entrenched and so close to the core of the internet that it presents a bigger problem when they have the power to moderate. And so, you know, I have no sympathy for Parler whatsoever. Frankly, I think that the stuff that was happening on that platform was absolutely horrific. I mean, calling for a firing squad to assassinate the vice president, that's not acceptable. And yet, again, Amazon Web Services has made choices in the past to kick off WikiLeaks based on, you know, sort of nebulous US pressure. They ban all Iranian users, even though they may, A, not be legally required to do so, but even if they are, there's a general license that they can apply for that they've chosen not to. And when you look at it in that context, and this is because of US sanctions, let me be clear. But when you look at it in the context of Iran, Iranians are dealing with internet censorship from their government. And so when they're also banned from using Amazon Web Services and the Google Play Store, et cetera, they effectively have nowhere left to speak. The imbalance of power that that creates around the world, to me, is unacceptable. And so I think we always have to think about the effects for vulnerable users first. You know, I hate the slippery slope argument because it's always applied incorrectly that, oh, you know, censoring Trump creates a slippery slope. No, the slippery slope actually runs in the opposite direction, where vulnerable and marginalized groups are targeted first. And then the end result of that is Trump getting suspended.
Companies like Facebook are global. Do we need a sort of global response?
Yeah, I mean, I would love to see some sort of global response. I'm still working it out in my brain what that might look like, because we've seen the, you know, I mean, I think that the Internet Governance Forum, for example, which sits within the UN framework, I think it's fascinating. And I'm always fascinated by the fact that anyone can register and show up and be part of the process. And yet, you know, the criticism of it is that it doesn't have any teeth, any way of really, you know, holding feet to the fire. And so I do wish for a global process. I think that we live in a global society where, you know, people are connecting across borders on the internet every day. I mean, as a US citizen living in Germany, I can tell you it's really frustrating to be flipping back and forth all the time between two different Amazons and, you know, two different banking systems and all of that. The world is not set up for people like me. And neither is internet governance. So we do have to rethink it from the ground up. That said, I mean, I think that, you know, in the short term, having some kind of governing body that has global representation would solve a lot of problems. You know, some of the most interesting problems that I see right now are also some of the easier ones to solve. So the fact that content moderation is only done in, I don't know exactly how many, but let's say 100 languages when the world has many, many more than that. You know, I've always found it interesting that Facebook has like French, France French and Canadian French, but the entire country of Uganda, Luganda being the main language, is not covered at all. So yes, let's start with getting some global representation in some advisory boards or whatever you want to call them. And then let's start really thinking about how to make a much more globally representative and sustainable way of internet governance.
Well, now I don't want to sound too bleak, but I still want to ask this question. Okay. Do you think any of this is really feasible? Do you think maybe you also need to accept that, like, all of the incitement for violence is just like part of our lives now? Because we've never before been able to reach potentially, you know, hundreds of millions of people in a matter of seconds. Is maybe all of this bad stuff that just happens all the time, is that just part of it? And we kind of need to live with that now to an extent?
I mean, I'm an optimist and I hope not. You know, I mean, I think that this is a really good point for me to mention the idea that I don't know who the term came from, but I think it's been mostly ascribed to a researcher named René Diresta, the idea that freedom of speech does not equal freedom of reach. And so, you know, the way that these platforms operate in promoting stuff via algorithm, using automation to determine what should be popular and basing it entirely on a profit motive, that is a bigger problem to me than the fact that hate speech exists. I don't want to diminish the problem of hate speech, but I also think that often our answers to it are short-term thinking. Even in Germany, I mean, I gotta say, like, we still have Nazis, right? They're still in the police force from what I hear in the news lately. And so I'm not so sure that simply banning certain symbols from view has gotten rid of Nazis. It hasn't. It just made them harder to find in some ways. And don't get me wrong, I'm not saying that there is never a case for banning certain things. But I think that we have to start thinking in the longer term. And also, you know, just rethinking about the way that our economic system exacerbates these issues. So, you know, are they here to stay? I think if we continue along the same path that we have with rampant capitalism, then yes. But I think that if we start thinking from the ground up about our economic systems, about our educational systems, and so on and so forth, rather than just looking to tech solutions, we might be able to actually come to better solutions around these problems.
Gillian C. York, thank you very much for your time.
Thank you for having me.
Das war Gillian C. York von der Electronic Frontier Foundation. Ihr neuestes Buch, Silicon Values, The Future of Free Speech Under Surveillance Capitalism, erscheint im März. Aber funktioniert Deplatforming überhaupt? Der Wissenschaftler Mike Fielitz hat im Dezember eine Studie mitveröffentlicht, in der er Deplatforming rechter Organisationen und Strukturen in Deutschland erforscht hat. Ich habe Mike Fielitz gefragt, was Deplatforming denn überhaupt ist.
Also ganz einfach gesagt ist das eine Art Verwaltungsakt von Plattformen, die bestimmten Nutzern und Nutzerinnen den Zugang zu ihren Accounts und zu ihren Profilen verwehren. Das heißt, nachdem diese verschiedenen Akteure meist wiederholt gegen die Community-Standards verstoßen haben, ziehen die Plattformen sozusagen den Stecker und verweisen sie von ihren Plattformen vor dem Hintergrund, dass sie eben, sagen wir mal, eine toxische Qualität für ihre Communities darstellen.
Was sind denn dann so typische Gründe für Deplatforming?
Naja, also ich glaube, erstmal ist Deplatforming gar nicht so außergewöhnlich, wie es oft eben besprochen wird. Also wir besprechen das oft im Kontext natürlich jetzt von Trump und seinem Verweis von Twitter, aber im weiteren Sinne ist Deplatforming eine ganz normale Form der Content-Moderation von Plattformbetreibern. Das heißt, wir haben teilweise eben Tausende oder Zehntausende Konten, die eben quartalsweise gelöscht werden. Nicht nur aufgrund von, sagen wir mal, Hassrede oder gefährlicher Rede, sondern eben auch aufgrund von Kinderpornografie, Terrorismus oder eben auch Spam-Accounts und so weiter. Im deutschen Kontext zumindest ist im Rechtsextremismus das höchste Deplatforming-Potenzial, wenn es eben um politische Gründe geht. Und ganz klassische Fälle sind eben zum Beispiel Identitäre Bewegung und ihr österreichischer Leiter sozusagen Martin Sellner, die von den meisten Plattformen verwiesen wurden. Und das ist für viele Akteure im Rechtsextremismus ein großes Problem, weil sie sich in den letzten Jahren sehr abhängig gemacht haben von ihrem sozialen Medienaktivismus und ohne den eigentlich kaum denkbar wären. Also im Fall der identitären Bewegung ist das halt so, dass die Inszenierung dort oft mehr wirkte als die Form des Aktivismus auf der Straße selbst. Und wenn ihnen das wegfällt, diese Aufmerksamkeit, diese Reichweite, die sie eben über soziale Medien generieren können, dann ist eben ihr ganzes Politikmodell auch in Frage gestellt.
Das heißt, in der Bekämpfung von Rechtsextremismus wirkt die Plattforming. Das heißt, also die können sich nicht so gut verbreiten, wie sie es sonst würden.
Absolut. Das hat unsere Studie auch rausgestellt. Ich habe mit Caroline Schwarz für das IDZ zusammen eine Studie gemacht, wo wir uns genau über die verschiedenen Muster und Verläufe von Deplatforming-Vorgängen untersucht haben. Und das war eines unserer zentralen Erkenntnisse, dass in Hinsicht auf die Reichweite das ein fundamentaler Einschnitt ist, wie rechtsextreme Akteure mit einem Massenpublikum interagieren können und dass sie das auch nicht auffangen können über Alternativplattformen, bisher zumindest. Und in der Hinsicht wirkt das natürlich, ist aber natürlich auch mit verschiedenen Dilemmata und Fragen verbunden.
Was ist denn jetzt zum Beispiel Martin Sellner, der konkrete Grund, warum der deplatformt wurde?
Das ist von Plattform zu Plattform unterschiedlich tatsächlich. Also ich glaube, wir sollten nicht vergessen, dass jede Plattform ihre eigenen Community-Standards hat und ihre eigenen Durchsetzungsmechanismen auch. Und wir sollten nicht vergessen, dass die Öffentlichkeit davon nur einen sehr kleinen Teil mitbekommt, warum gewisse Entscheidungen getroffen werden. Das ist in der Hand von einigen wenigen CEOs und Policy-Abteilungen, die intransparent agieren und die sich auch nicht unbedingt rechtfertigen für ihre Schritte. Es wird oft an bestimmten Postings festgemacht, die halt gegen die Community-Standards verstoßen. Man kann sich natürlich aber immer auch fragen, dass ähnliche Posts vor Jahren halt eben nicht geahndet wurden. Und das birgt natürlich immer das Potenzial, hier Willkür vorzuwerfen, gerade von den Akteuren, die betroffen sind. Das haben wir auch gesehen in der Studie, wie eben das Deplatforming ein richtiges Kampagnenthema auch geworden ist in der Extremrechten. Es ist aber eben auch, wie gesagt, teilweise von politischem Druck, vom regulativen Druck beeinflusst. Beispielsweise auch im Kontext des rechtsextremen Compact Magazins, wurde da eben viel auch über gefährdende Inhalte im Pandemie-Kontext halt gelöscht. Also das heißt, es werden teilweise auch Anlässe gesucht, um sich gewissen Akteuren von den Plattformen zu entledigen. Und andere wiederum, wie zum Beispiel bei Donald Trump, war es halt fragwürdig, warum dieser Account dann so lang online sein konnte. Das heißt, da spielen nicht nur die Wortmeldungen auf den Plattformen eine Rolle, sondern eben auch der Status der jeweiligen Person, Gruppe oder auch Präsidenten. Und eben auch, natürlich ist dann ein kultureller Hintergrund wichtig. Das heißt, in Deutschland wird dann eben auch rigoroser gelöscht als in anderen Kontexten, weil hier wir mit dem NetzDG ein regulatives Instrument haben, das die Plattform unter Druck setzt und viele Plattformen daher auch proaktiver mit Löschungen umgehen.
Das heißt aber dann schon, dass es, also man verlangt eigentlich keine hundertprozentige Befolgung der eigenen Policies, sondern es ist eher so, dass dann teilweise Kontext einfließt und je nachdem dann vielleicht, wenn irgendwie der öffentliche Druck groß genug wird, dann die Plattformen erst durchgreifen. Das heißt, und dann sucht man sich aber dann doch wieder sozusagen Policies, um das im konkreten Fall zu begründen, verlässt die aber oft genug dann auch einfach aus, wie jetzt bei Trump zum Beispiel.
Genau, also ich meine, das ist ja ein Dilemma von Plattformen generell. Also sie funktionieren nach dem Prinzip First Publish, Then Filter. Jeder kann erstmal alles veröffentlichen und die Plattform muss das erstmal filtern später. Und da haben sie die Möglichkeit, einerseits natürlich Löschung und Sperrung vorzunehmen, andererseits andere Formen der Inhaltsmoderierung vorzunehmen, wie zum Beispiel Fact-Checking. Das ist natürlich eine politische Frage, welche Akteure ich auf meiner Plattform lasse, welche Akteure ich für gefährlich einschätze, und das ändert sich natürlich auch im politischen und kulturellen Kontext. Und ich glaube, da sollte man nicht vergessen, dass wir 4 Jahre lang jetzt einen US-Präsidenten hatten, der durch seine Wortmeldung eben gewisse Hasspostings, Desinformation einfach auch zur Norm erhoben hat. Und das ist natürlich eine nicht so leichte Sache, auch für Plattformen, den mächtigsten Menschen der Welt zu sperren. Man sieht, dass sie das machen, nachdem sie lang von ihm profitiert haben, jetzt auch. Aber das ist natürlich eine Frage der Skalierung auch, ob der Provinzpöbler im Endeffekt die gleichen Maßstäbe angesetzt bekommt wie der US-Präsident. Der eine erreicht ein Massenpublikum mit 90 Millionen Menschen und der andere halt, von dem kriegt niemand was mit, wenn er gelöscht wird, würde ich mal vorsichtig sagen.
Kannst du insgesamt dann aber auch nachvollziehen, dass bisher Trump nicht gelöscht würde? Oder denkst du eigentlich, hat er schon lange gegen viele der Regeln verstoßen und hätte schon längst gelöscht werden sollen?
Man setzt halt mit jedem Form der Löschung halt neue Standards. Das heißt, deswegen tun sich Plattformen auch so schwer. Was wir mit dem Deplatforming sehen, ist, dass da gewisse Pfadabhängigkeit besteht, entstehen. Das heißt, wenn ein Akteur gelöscht wird, müssen die gleichen Standards eigentlich auch für andere Akteure angewendet werden. Und das ist auch, warum Plattformen so zurückhaltend waren. Also ich meine, sie haben schon das Bild natürlich nach außen, dass jeder ihre Infrastruktur nutzen kann, um sich frei zu äußern. Das ist ja auch dieser grundlibertäre Ansatz, dass viel reden, viel verbinden eben hilft, eine bessere Welt zu schaffen. Dass dem nicht so ist, haben die letzten Jahre natürlich deutlich gezeigt. Die Löschung von Trump jetzt ist eben auch in gewissermaßen ein Eingeständnis, welche Verantwortung die Plattformen eigentlich auch gespielt haben für die politischen Verwerfungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben.
Ja, aber kann man das Deplatforming wirklich fertig führen? Also dann sind sie halt auf Telegram oder auf Discord oder auf 4chan oder auf 8chan. Meinst du wirklich, dass man dann irgendwann dazu kommt, dass es keine rechten Plattformen mehr gibt und es gibt ja dann trotzdem noch rechte Menschen?
Ja, ja, natürlich. Die gehen nicht weg. Also ich glaube auch nicht, dass es die Lösung ist, jetzt alles zu löschen, alles zu sperren. Es ist aber die Frage schon mit Blick auf die letzten Jahre, wie ohne soziale Medien halt eben so dieser ganze Rechtsruck oder diese ganze rechtsextreme Welle eigentlich gar nicht so wahrscheinlich zu verstehen oder zustande gekommen wäre. Und über solche Imageboards, die du jetzt auch erwähnt hast, lässt sich halt nicht organisieren. Das ist eine anonyme Kommunikation, wo es eben schwer ist, da zu unterscheiden, ob jetzt hier irgendwie jemand organisiert spricht oder ob das jetzt hier irgendwie so ein LARPing oder Trolling ist. Und es braucht halt schon Orte, wo sie sich eben auch, sagen wir mal, gesichert zu Wort melden können, wo man eben auch ihre Kanäle halt konsultieren kann, wo man eben immer weiß, wo man sie findet auch. Also das ist ganz wichtig für die Kommunikationsarbeit auch. Und da sind eben so die genannten Foren, die du genannt hast, nicht, also die sind halt da, um Menschen aufzuhetzen, aber um sie eben in organisiertere Kreise zu rekrutieren, braucht es schon eine gewisse Form von Öffentlichkeit, weil man eben nicht immer in seiner Blase bleiben möchte, sondern einfach Menschen ansprechen will und sie Schritt für Schritt halt von einem rechtsextremen Weltbild überzeugen möchte. Und da ist es schon jetzt sehr schwer, ohne den Zugang zu einem Massenpublikum langfristig eben erfolgreich zu sein. Und von daher gehen natürlich die einzelnen, ja auch sehr gewaltaffinen Menschen natürlich nicht verloren. Und wir haben gesehen, dass die verschiedenen rechtsterroristischen Anschläge nun keine Gruppenstrukturen brauchen oder keine großen Netzwerke, sondern eigentlich durch eine Form der Sozialisierung eben auch mit entstehen, die Gewalt vollkommen trivialisiert. Und das spielen natürlich auch verschiedene regressive Online-Kulturen eine große Rolle. Aber jetzt oben für so eine Form der Organisierung halt braucht es schon stabile Plattformen. Und da ist jetzt auch mit den jüngsten Entscheidungen und Entwicklungen schon erstmal so ein bisschen Sand ins Getriebe gestreut worden. Und alleine, um sich eben wieder zu reorganisieren auf anderen Plattformen, das dauert Zeit, das braucht viel Aufwand, um eben auch diese Navigation hinzubekommen, Menschen von einer Plattform auf die andere zu bringen. Und ja, ich glaube, es werden natürlich neue Foren entstehen, neue Plattformen. Aber was jetzt dieser Fall von Parla gezeigt hat, ist, dieses Alleinstellungsmerkmal abhanden lässt, eben, dass es eine absolute Free-Speech-Plattform ist, wo es keine Moderation gibt, dann wird man halt eben schnell gelöscht. Das ist die Lektion aus der Parler-Sache. Und das hat auch Telegram jetzt verstanden, die seit, ich glaube, heute oder gestern jetzt massiver vorgehen gegen rechtsterroristischen Inhalt. Und man sieht eben, wie die Betreiber dann eben auch ja schon gedrungen sind, dort proaktiv zu agieren, um solche Super-GAUs eben zu vermeiden, dass ihnen vollkommen der Strom abgedreht wird.
Das war Mike Fielitz, Doktorand an der Goethe-Universität in Frankfurt und wissenschaftlicher Referent am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Sein neuestes Buch heißt Digitaler Faschismus – Die sozialen Medien als Motor des Rechtsextremismus. Mitte Dezember hat die EU-Kommission ein Gesetzespaket vorgestellt, das alles, worüber wir sprechen, ändern könnte. Das Digitale Dienstegesetz und das Digitale Märktegesetz sollen verändern, wie große Tech-Konzerne in Zukunft in der EU wirtschaften und überhaupt funktionieren sollen. Von mehr Wettbewerbsrecht bis zur Offenlegung von Algorithmen ist alles dabei. Auch, wie soziale Medien mit Inhalten auf ihren Seiten umgehen müssen, wird darin erwähnt. Jan Penfrath ist Senior Policy Advisor bei European Digital Rights und beschäftigt sich mit Menschenrechten im digitalen Umfeld. Von ihm wollte ich wissen, was das Digitale Dienstegesetz für die Content-Moderation vorsieht. Jetzt ist es ja so, dass private Firmen mittlerweile systemrelevant geworden sind. Also Amazon versorgt irgendwie gefühlt das halbe Internet mit Servern und hat jetzt gerade der App Parler die Serverstruktur abgedreht, weil dort zu viel Hetze stattfindet. Aber wollen wir wirklich, dass private Firmen bestimmen, wer jetzt Zugriff auf kritische Infrastrukturen haben darf? Also wir verbieten ja auch nicht Rechtsextremisten das Bahnfahren zum Beispiel.
Ja, das ist ein schöner Vergleich mit dem Bahnfahren. Allerdings hinkt er ein bisschen, denn ich glaube, wir verbieten Rechtsextremisten schon das Bahnfahren, wenn das Bahnfahren dazu führt, dass sie Straftaten begehen. Also wenn wir wissen, dass eine große Anzahl an Rechtsextremisten sich zu einer nicht angemeldeten, wahrscheinlich in Gewalt ausartenden Demonstration wiederzufinden, dann kann es schon passieren, dass es da Einschränkungen gibt. Das gilt natürlich nicht nur für Rechtsextremisten. Aber nochmal einen Schritt zurück zu den systemrelevanten oder fast systemrelevanten Plattformen. Ja, das ist ein Riesenproblem, dass eine kleine Anzahl an Internetunternehmen so eine große Macht und Relevanz bekommen hat, dass quasi solche wichtigen Entscheidungen dann nur an diesen Privatunternehmen hängen. Das ist in der Tat ein großes Problem. Das ist zu viel Macht in der Hand von privaten Unternehmen. Und ich glaube, hier sollte wirklich auch der Ansatz liegen, dieses Problem zu lösen. Also nicht so sehr quasi in der Frage zu verlieren, brauchen wir jetzt Gesetze, die den Plattformen vorschreiben, wann sie welche Inhalte löschen müssen oder dürfen, sondern eher zu sagen, hey, warum leben wir eigentlich in einer Welt, die so abhängig ist von einer kleinen Handvoll von großen Internetkonzernen, die darüber hinaus auch noch zur großen Mehrheit nicht mal in Europa angesiedelt sind. Das heißt, regulatorisch gibt es hier auch eine beschränktere Handhabe, als wenn das europäische Unternehmen wären.
Aber wie kann man das vermeiden? Also ist das nicht einfach eine inhärent der Dynamik von sozialen Medienplattformen, dass man da ist, wo die anderen auch sind?
Wenn man Plattformen nur als zentralisierte Plattform denkt, dann stimmt das. Aber ich glaube, das ist zu eng gesehen. Denn die Natur des Internets ist eigentlich eine dezentrale. Ein Zusammenschluss von vielen, vielen verschiedenen Servern und Einzelgeräten, die sich zum Netzwerk zusammenschließen, wo aber jeder natürlich eine gewisse Kontrolle über sein eigenes Gerät behält und über seine eigenen Server behält. Das ist in der Anfangszeit des Internet allgemein so gewesen. Da bestand das Internet vor allem aus einer Sammlung an Webseiten und Blogs und einzelnen Diensten, die alle nicht fürchterlich riesig waren, und dafür gab es eine große Auswahl. Und erst in den letzten 15 Jahren, sage ich mal, hat sich das sehr, sehr stark zentralisiert, und das würde ich eben eine Plattformisierung des Internets nennen, mit dem Ergebnis, dass jetzt die Menschen nicht mehr miteinander verbunden sind, sondern alle Menschen sind einzeln mit diesen großen Plattformen verbunden und haben damit natürlich Macht im Prinzip abgegeben an die Plattformen. Und ich glaube, dass wir das korrigieren sollten. Ich glaube auch, dass man da gesetzgeberisch tätig werden kann. Dass da kommt als erstes natürlich klassische Wettbewerbspolitik, Wettbewerbsrecht in den Sinn. Aber die Europäische Kommission hat völlig zu Recht festgestellt, dass das Wettbewerbsrecht in der Vergangenheit zu langsam gewesen ist, mit digitalen Plattformen umzugehen und die Monopolisierung von digitalen Plattformen zu unterbinden oder gar rückgängig zu machen. Also das hat wirklich nicht funktioniert. Insofern hoffe ich sehr, dass die neuen gesetzlichen Vorschläge der Europäischen Kommission, nämlich der Digital Markets Act oder das Digitale Marktegesetz, dass die dazu beitragen können, solcher Monopolbildung vorab schon entgegenzuwirken. Eine der wichtigsten Regeln meines Erachtens in diesem Gesetz ist eine verpflichtende Interoperabilität, also im Prinzip eine Vorschrift, die sagt, wenn du eine Monopolstellung hast als Plattform, wenn du eine Kommission nennt das Gatekeeper-Position innehast als Plattform, dann musst du dazu verpflichtet sein, dass verpflichtet werden, anderen kleineren Plattformen und deren Nutzerinnen und Nutzer mit deinen eigenen Nutzerinnen und Nutzern in Kontakt zu treten und zu interagieren.
Das ist grundsätzlich so, wie Mastodon zum Beispiel organisiert ist, richtig?
Genau, so ist Mastodon organisiert, so ist aber auch E-Mail organisiert zum Beispiel. Es ist ja bei E-Mail auch völlig egal, ob jetzt jemand bei Google Mail seinen Account hat oder bei Yahoo Mail oder seinen eigenen Mail-Server betreibt oder bei GMX ist. Man kann sich immer gegenseitig E-Mails senden. Das wäre doch skandalös, wenn jetzt Google auf einmal sagen würde, sorry Leute, aber Gmail-Nutzer können jetzt nur noch an Gmail-Nutzer schreiben und damit ist Ende. Aber das ist genau, was die großen Plattformen derzeit machen, und das muss sich ändern.
Glaubst du, es gibt dafür auch Anregungen für die Firmen selbst, dass sie da Vorteile daraus ziehen, oder muss man da eigentlich einfach nur wettbewerbsrechtlich vorgehen und größere Firmen aufsplitten oder dazu zwingen, dezentral oder interoperabel zu sein?
Ich glaube, in der Welt, wie sie heute ist, mit den zentralisierten Plattformen, deren Geschäftsmodell darin besteht, uns Werbung zu verkaufen, die personalisiert wird, basierend auf der Sammlung von persönlichen Daten. Also, dass es in diesem Modell keine Anreize für Unternehmen gibt, sich da an ein dezentralisiertes Plattformmodell ranzuwagen. Denn die leben davon, die Nutzerinnen und Nutzer in ihrem goldenen Käfig gefangen zu halten. Denn das ist die einzige Möglichkeit festzuhalten, dass die Nutzer im Prinzip auf der Plattform bleiben. Also da hängt der Wert der eigenen Plattform direkt mit der Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer auf der Plattform zusammen.
Was steht denn insgesamt im Digital Services Act, also im Digitale Dienste-Gesetz, zur Moderation von Inhalten auf sozialen Medien?
Ich glaube, die wichtigste Neuerung im Digitaldienstegesetz wäre jetzt zumindest nach dem Vorschlag, den die Kommission vorgelegt hat, eine Verpflichtung für Plattformen, ein sogenanntes Notice-and-Action-System zu etablieren, also ein System, das es Nutzerinnen und Nutzern erlaubt, Inhalte an die Plattform zu melden, die sie glauben, dass sie illegal sind. Und da beschränkt sich das Digitale Dienstegesetz in seinem Vorschlag zumindest auf illegale Inhalte. Also es muss klar um einen Gesetzesverstoß sich handeln. Und dann kann man das also melden. Manche Plattformen haben solche Meldesysteme bereits. Die funktionieren mehr oder weniger gut, sind häufig nicht sehr transparent und man weiß hinterher nicht so genau, wozu hat jetzt meine Meldung eigentlich geführt. Da macht das Digitale Dienstegesetz in seinem Vorschlag also greift die Idee auf zu sagen, okay, so ein System muss aber nach bestimmten Regeln funktionieren, muss transparent sein, muss aber auch natürlich den Personen, die die Inhalte hochgeladen haben, also der Posterin, am Ende die Möglichkeit geben, sich auch zu verteidigen, zu sagen, nee, Moment mal, jemand behauptet da, mein Inhalt sei illegal, das stimmt aber nicht, der ist nicht illegal, um somit auch natürlich Missbrauch von so einem System zu verhindern. Ich glaube, das ist so eine der größten Neuerungen. So wie es die Kommission jetzt vorgeschlagen hat, ist das System leider nicht perfekt. Da hakt es an einigen Ecken und Enden. Da sind Teile, Verpflichtungen eingefügt, die dazu, meiner Meinung nach, dazu führen werden, dass Plattformen einen riesigen Anreiz haben, Sachen einfach mal zu löschen, ohne da eine größere Prüfung vorzunehmen. Einfach weil das Risiko, das rechtliche Risiko für die Plattform dann hinterher haftbar gemacht zu werden für Nichthandeln, viel zu groß ist. Und da müssen die Regeln sich nochmal ändern. Das kann nicht sein, dass quasi Plattformen einfach nur, um das rechtliche Risiko zu minimieren, einfach mal Sachen weglöschen, weil es die billigste Lösung im Prinzip ist, anstatt sich wirklich damit zu beschäftigen mit der Frage, stimmt das eigentlich, was die Person hier behauptet? Ist das eigentlich illegal?
Gibt es da dann sozusagen in die andere Richtung irgendwelche Versuche, das zu regulieren? Weil jetzt kann ja zum Beispiel, wie das bei TikTok hin und wieder scheinbar der Fall ist, queere Inhalte werden einfach zensiert, was natürlich eigentlich nicht mit dem, was wir unter freier Rede verstehen, zusammenpasst, oder?
Bisher schrecken die Gesetzgeber davor ein bisschen zurück. Auch, glaube ich, weil es ein Verständnis dafür gibt, wie groß das Risiko ist. Wenn der Staat plötzlich anfängt vorzuschreiben, was gesagt werden muss, kann, darf, was publiziert werden muss im Internet, unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie gesetzlich legal oder illegal ist. Denn da steckt natürlich ein Risiko insofern drin, als man sagen könnte, oh, das ist super, wenn der Staat das macht und sich quasi für queere Inhalte einsetzt. Aber das ist ja nicht in allen Ländern der Fall, sondern es gibt ja durchaus selbst innerhalb der EU-Länder, in denen das dann eher andersrum aussehen würde. Da wird der Staat dann sagen, nee, bitte löscht doch alle queeren Inhalte. Und quasi diese heiße Kartoffel, glaube ich, anzufassen, wäre zumindest, wenn man das europaweit regelt, dann auch ein gewisses Risiko. Nochmal, also grundsätzlich darf eine Plattform ja entscheiden, was sie machen will. Wenn man jetzt ein Forum eröffnet, Diskussionsforum, und sagt, ich will jetzt gerne ein Diskussionsforum für Katzenliebhaber machen, zum Beispiel, dann wäre es meiner Meinung nach seltsam, wenn jetzt ein Gesetz vorschreiben würde, ja, du musst aber auch Diskussionen über Hunde erlauben, obwohl du eigentlich ein Katzenforum bist. Und das wäre im Prinzip so ein bisschen das Ergebnis, dass man sagt im Prinzip, wir nennen das im Fachjargon auch eine Must-Carry-Rule. Ihr müsst diese Inhalte tragen. Und ob das wirklich im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer in der Nutzerinnen ist, da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Da wäre es, glaube ich, hilfreicher, wenn man sicherstellt, dass es wirklich sowohl ein Katzenforum als auch ein Hundeforum gibt und geben kann. Und dass nicht das Katzenforum so viel Marktmacht hat, dass jeder, der versucht, ein Hundeforum zu eröffnen, sofort aufgekauft und geschlossen wird oder zu Grund und Boden geklagt wird. Und diese Vielfalt im Internet, glaube ich, ist das, was das dezentrale Internet auch ausmacht. Denn wir müssen anerkennen, es gibt natürlich viele verschiedene Interessen, viele verschiedene Vorlieben, die zu vielen verschiedenen Typen von Inhalten im Internet führen. Und innerhalb dessen, was legal erlaubt ist, sollte das auch so sein. Und es ist, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es doch eigentlich bizarr anzunehmen, dass es möglich ist, eine einzige globale Plattform zu bauen, wo Milliarden von Menschen drauf sind und dann eine Moderationsregel zu schaffen oder Moderationsregeln zu schaffen, die für all diese Milliarden von Menschen irgendwie funktionieren, obwohl die aus ganz verschiedenen Kulturkreisen stammen, mit verschiedenen Hintergründen, Präferenzen. Also eigentlich ist das eine absurde Vorstellung, dass das überhaupt funktionieren kann, dass man da alle Milliarden Menschen irgendwie glücklich machen kann.
Jetzt ist nochmal, um zu Trump zurückzukehren, der ist ja bei weitem nicht der Erste, der von Twitter gesperrt wurde, noch nicht mal der erste Regierungsleiter. Trotzdem hat es jetzt wohl eine größere Debatte öffentlich angestoßen. Gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest, was wir dabei nicht vergessen würden oder was wir aus der aktuellen Situation lernen können?
Ja, also ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir die Debatte führen, ob das gut oder schlecht ist, dass diese Plattformen die Macht haben, einzelne Personen von den Plattformen auszuschließen. Ganz wichtige Debatte. Das Beispiel Trump aber dafür zu nehmen, ist wirklich nicht besonders passend. Denn die Vorstellung, dass weil Donald Trump jetzt von Twitter und von Facebook entfernt wurde, dass das ihn irgendwie mundtot macht und ihm seine Redefreiheit nimmt, ist meiner Meinung nach vollkommen absurd. Der Mann hat zumindest bis zum 20. Januar noch ein Pressekonferenzsaal im eigenen Haus. Der kann jederzeit die gesamte Weltpresse einladen und alles, was er sagt, wird gedruckt, so wie in den letzten 4 Jahren auch. Insofern also von mundtot machen kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Ich glaube also, man muss in dieser Debatte immer im Auge behalten, über wen sprechen wir eigentlich? Ist denn die Person überhaupt mundtot? Oder sprechen wir hier nur quasi vom Zugriff auf eine einzige private Plattform? Und das, glaube ich, ist ein zentraler Bestandteil der Debatte, die man nicht vergessen darf. Es wird, glaube ich, dieses Mundtotmachen und das Verbieten der freien Rede, das ist, glaube ich, auch ein Argument, was von vielen Trump-Unterstützern jetzt auch missbraucht wird, um eben aggressiv gegen die Plattform vorzugehen und um die eigene Sichtbarkeit im öffentlichen Diskurs weiterhin maximieren zu können, wie das in den vergangenen Jahren auch der Fall gewesen ist. Aber darauf gibt es einfach kein Anrecht. Es gibt ein Anrecht auf freie Meinungsäußerung, aber es gibt kein Anrecht darauf, von anderen auch veröffentlicht zu werden oder gelesen zu werden. Man kann andere nicht dazu zwingen, seinen eigenen Quatsch zu lesen. Insofern glaube ich, da darf man diesen Aspekt nicht vergessen. Das Ganze wird für mich in solchen Situationen besonders deutlich, wo man dann jetzt vor allem in den USA dann rechte Politikerinnen und Politiker sieht, die vor laufender Kamera im Fernsehen eine Parlamentsrede halten mit einem Mundschutz, auf dem draufsteht censored, zensiert. Ich sage, nee, du bist gerade im nationalen Fernsehen, du bist nicht zensiert, sondern du bist sehr, sehr sichtbar. Du bist schon in einer sehr privilegierten Position, die Mengen erreichen zu können mit deiner Botschaft. Das hat überhaupt nichts mit Zensur zu tun.
Jan Penfrath, Senior Policy Advisor bei der NGO European Digital Rights. Das war der Podcast von netzpolitik.org. Mein Name ist Serafin Dinges. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und gönnt euch auch mal eine Twitter-Auszeit, auch wenn euer Account nicht gesperrt ist. Bis zum nächsten Mal.